Der achtfache Weg. In Swati sprach der Erhabene: Meine Bhikshus, ich will euch den edlen achtfachen Weg zeigen und im Einzelnen darlegen. Höret wohl zu und merket es euch. Dies ist der edle achtfache Weg. Rechte Einsicht, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, rechte Lebensführung, rechter Kampf, rechte Andacht, rechte Geistessammlung. Rechte Einsicht bedeutet, die vier edlen Wahrheiten verstehen, das Übel, den Ursprung des Übels, das Ende des Übels und den zum Ende des Übels führenden Pfad. Rechte Gesinnung bedeutet, der Welt innerlich entsagen, kein Übel wollen hegen, kein Leid verursachen wollen. Rechtes Reden bedeutet, nicht lügen, keine üble Nachrede führen, keine rohen Worte gebrauchen und nicht unnütz schwatzen. Rechtes Tun bedeutet, kein Leben zerstören, nichts nehmen, was nicht freiwillig gegeben wird, keinen unkeuschen Lebenswandel führen. Rechte Lebensführung bedeutet, falsche Lebensführung meiden. Falsche Lebensführung ist Unaufrichtigkeit, Verrat, Verdächtigung, Aushorchen, Wucher. Ferner Handeln mit Waffen, mit lebenden Wesen, mit Fleisch, mit berauschenden Getränken und mit Gift. Rechter Kampf bedeutet, mit aller Kraft ringen und seinen Geist antreiben, um in sich den Willen zu erzeugen, keine bösen, unheilsamen Gedanken aufkommen zu lassen, vorhandene, böse, unheilsame Gedanken zu vertreiben, rechte Gedanken zu erwecken und, wenn sie da sind, festzuhalten. Rechte Andacht bedeutet, eifrig, mit klarem Geist, besonnen, alle Wünsche und Sorgen vergessend, über den Körper, über die Gedanken, über die Gefühle und über die Gegenstände der Lehre nachsinnen. Rechte Geistessammlung bedeutet, die erste, die zweite, die dritte und die vierte Stufe der Versenkung üben. Die Geistessammlung. Ausgerüstet mit diesen Eigenschaften eines Edlen, dem Schatz der Sittlichkeit, der Beherrschung der Sinne, der Besonnenheit und Wissensklarheit und der Zufriedenheit, zieht sich ein Bhikshu auf einen einsamen Aufenthaltsplatz zurück, in eine menschenleere Gegend, unter einen Baum, auf einen Berg, in eine Schlucht, in eine Felshöhle, auf einen toten Acker, in eine bewaldete Hochebene, unter freien Himmel oder auf einen Strohhaufen. Dort setzt er sich, wenn er vom Speisesammeln zurückgekehrt ist, nach der Mahlzeit mit gekreuzten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und übt sich mit ernster Miene in besonnenem Denken. Er legt weltliches Begehren ab, bleibt frei davon und läutert seinen Geist von weltlichem Begehren. Er legt Übelwollen und Schadenfreude ab und bleibt frei davon. Nur bedacht auf aller Wesen Wohlsein, läutert er seinen Geist von Übelwollen und Schadenfreude. Er legt Trägheit und Schlaffheit ab und bleibt frei davon. Klaren Geistes, besonnen und wissensklar, läutert er seinen Geist von Trägheit und Schlaffheit. Er legt ruheloses Grübeln ab und bleibt frei davon. Innerlich voller Gemütsruhe läutert er seinen Geist von ruhelosem Grübeln. Er legt Zweifelsucht ab und bleibt frei davon. Ohne noch fragen zu müssen, was gut und böse sei, läutert er seinen Geist von Zweifelsucht. Die Stufen der Versenkung. Der Bhikshu löst sich ab von dem Verlangen nach Sinnesgenüssen und von unheilsamen Regungen und erreicht die mit Nachdenken und Überlegen verbundene, aus der Ablösung entstandene, von Freude und Wohlbehagen erfüllte erste Stufe der Versenkung und bleibt darin. Dann bringt er das Nachdenken und Überlegen zur Ruhe. In seinem Innern wird es still, sein Geist ist auf einen einzigen Gegenstand gerichtet, und so erreicht er die aus der Geistessammlung entstandene, von Nachdenken und Überlegen freie, von Freude und Wohlbehagen erfüllte zweite Stufe der Versenkung und bleibt darin. Wenn dann die freudige Erregung abgeklungen ist, bleibt er gleichmütig, andächtig und wissensklar und empfindet körperlich ein Wohlbehagen, von dem die Edlen sagen, bei Gleichmut und Andacht fühlt man sich beglückt. So erreicht er die dritte Stufe der Versenkung und bleibt darin. Dann geht er über Wohlbehagen und Missbehagen hinweg. Auch die Erinnerung an frühere, frohe und trübe Stimmungen schwindet dahin, und er erreicht die über Wohlbehagen und Missbehagen erhabene vierte Stufe der Versenkung, bei der Gleichmut und Andacht in höchster Reinheit bestehen und bleibt darin. Müßige Fragen. Als der Erhabene einst im Bhikshuheim bei Swati weilte, trat der ehrwürdige Malungchaputta zu ihm und sprach: »Herr, als ich hier meditierte, kam mir der Gedanke, über Ewigkeit und Vergänglichkeit, Endlichkeit und Unendlichkeit der Welt, über das Verhältnis von Seele und Leib und über das Schicksal eines Vollendeten nach dem Tode, hat der Erhabene nichts erklärt. Das gefällt mir nicht. Ich will ihn deshalb darüber befragen, und wenn er mir Auskunft gibt, bleibe ich bei ihm, sonst kehre ich zum Weltleben zurück. Wenn er diese Fragen zu beantworten weiß, möge er seine Antwort sagen. Wenn nicht, möge er eingestehen, dass er nichts darüber weiß.« »Malungchaputta, habe ich dir etwa versprochen, diese Fragen zu beantworten?« »Das allerdings nicht, Herr.« »Oder hast du mir dies als Bedingung gestellt, als du zu mir kamst?« »Das auch nicht, Herr.« »Über wen beklagst du dich also, du Tor?« »Wer mit dem Reinheitswandel warten wollte, bis ihm über alle jene Fragen Auskunft gegeben wäre, der würde vorher sterben, genauso wie ein Mann, der durch einen vergifteten Pfeil getroffen wurde und, als seine Freunde und Verwandten einen erfahrenen Arzt herbeiriefen, sprach: »Ich lasse mir den Pfeil nicht eher herausziehen, als ich weiß, ob der Schütze, der mich getroffen hat, ein Brahmane oder ein Adliger oder ein Bürger oder ein Knecht ist. Nicht eher, als ich weiß, welcher Familie er angehört. Ob er groß, klein oder mittelgroß ist. Ob er schwarze oder braune oder helle Hautfarbe hat. In welchem Dorf oder in welcher Stadt er wohnt. Nicht eher, als ich weiß, welcher Art der Bogen, die Sehne, der Schaft, die Federn und die Spitze des Pfeils sind, durch den ich getroffen wurde. Dieser Mann würde sterben, bevor er dies alles erfahren hätte.« Auf die Ansicht, dass die Welt ewig sei, lässt sich ein Reinheitswandel nicht gründen. Auch nicht auf die gegenteilige Ansicht, ebenso wenig auf die anderen von dir genannten Ansichten. Mag das eine oder das andere auch zutreffen, auf jeden Fall gibt es Geburt, Altern und Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung in der Welt. Und ich lehre, wie man deren Ende noch in diesem Leben erreichen kann. Darum nehmet das, was ich nicht erklärt habe, als nicht erklärt hin und haltet euch an das, was ich erklärt habe. Jenes habe ich nicht erklärt, weil es nicht zweckdienlich ist, weil es nicht einen vollkommenen Reinheitswandel begründet, weil es nicht zur Entsagung, nicht zur Leidenschaftslosigkeit, nicht zum Ende des Übels, nicht zur Beruhigung, nicht zu höherer Weisheit, nicht zum Erwachen, nicht zum Nirvana führt. Erklärt aber habe ich, was Übel ist, wie es entsteht, wie es beendet wird und auf welchem Weg man das Ende des Übels erreicht. Und zwar deshalb, weil dies zweckdienlich ist, weil es einen vollkommenen Reinheitswandel begründet, weil es zur Entsagung, zur Leidenschaftslosigkeit, zum Ende, zur Beruhigung, zur höheren Weisheit, zum Erwachen, zum Nirvana führt.